Wir nehmen Sie gleich mit in besondere Museen in Dänemark. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs an Christi Himmelfahrt. Mein Name ist Tina Witte. Dänemark lockt mit ganz viel Küste, endlos langen Sandstränden, weiten Dünenlandschaften, hügeligen Ferienhäusern. Ein Paradies für Segler und Radfahrer. Aber das ist noch längst nicht alles. Man kann sehr abwechslungsreiche Urlaubstage in den interessanten Museen verbringen, die Dänemark zu bieten hat. Wir waren unterwegs in Jütland im Skagen-Museum im Norden, im Seawar-Museum in Thyborøn an der Nordseeküste, im Møsgaard-Museum für Archäologie und Ethnologie bei Aarhus und dann geht's auch noch auf die kleine und nicht so bekannte Insel Ærø, südlich von Fünen. Viele interessante Orte, die sich Eva Fürzlaff genauer angesehen hat.
Beginnen wir an Dänemarks Nordspitze. Eine lange, schmale Landnase ragt nach Nordosten. An deren Spitze klatschen die Wellen von Nordsee und Kattegat gegeneinander. Um 1870 kamen junge Künstler in das abgelegene Fischerdorf Skagen und logierten in Brøndums Gasthof, jetzt Brøndums Hotel. Einer der ersten war Mikkel Anker, verliebte sich in Anne, die Tochter des Wirtes, und blieb. Andere, die sich von der Königlichen Kunstakademie in Kopenhagen kannten, kamen dazu, regelmäßig oder seltener.
Sehr viele Künstlerkolonien damals lagen am Küste, denn dort ist das Licht ja immer stärker. Hier ist das Licht noch stärker, weil wir an zwei Küsten liegen. Das haben sie nicht gewusst, aber das haben sie natürlich wunderschön gefunden, denn die Künstler lieben Licht.
Sie suchten nicht nur das besondere Licht, auch neue Motive, erzählt Hanne Orwang im Skagen-Museum. Sie wollten weg vom akademischen Malstil.
Dass man so wunderschön göttlich aussehende Menschen malt und in wunderschön göttlich aussehende Umgebungen. Also sehr schöne Gemälde. Davon waren sie satt. Und jetzt wollten sie, wie wir hier sehen, man wollte jetzt allgewöhnliche Leute in werktaglichen Kleider und Situationen abmalen. Und damals hat es sehr viele Leute tief entsetzt. Sie wussten doch, dass allgewöhnliche Menschen existierten, aber sie hatten keinen Wunsch, ihnen in einer Malerei zu beobachten. Sie wollten viel lieber immer noch schöne Menschen in schöne Kleider anschauen. Also das war eigentlich ein bisschen provozierend.
Wie Mikkel Ankers Bild der Fischersfrauen in den Dünen.
Dass sie so nackte und schmutzige Füße hat, die in der Mitte, nicht? Und Höhle im Kleider
ein
und
Loch.
So. Ja, ein Loch, ja. Und das geht nicht. Also das war wirklich entsetzlich für viele Leute, ja.
Ja, es entstanden auch schöne Gemälde, wie das Midsommerfest von Peter Severin Kreuer, wie Spaziergänge am Strand, Wellen und Lichtspiele. Häufiger jedoch Menschen bei der Arbeit. Fischer, die ein Boot ins Wasser schieben, Netze einholen, die einen ertrunkenen Kollegen durch die Brandung an Land tragen. Bauern auf dem Feld, Frauen und Kinder am Strand. Und auch das war neu, sie malten draußen.
Denn früher, wenn man so eine Landschaft abmalen wollte, dann stand man auf der Stelle und nahm eine Skizze und hat dann vielleicht in der linken Ecke hellblau geschrieben oder sowas. Und dann ist man ins Studio gegangen und hat abgemalt. Und dann war es wirklich schwierig zu erinnern, ob es dieser hellblaue oder dieser hellblaue war. Und es war auch unmöglich, Licht und Luft hineinzukriegen, wenn man sich nicht mehr in Licht und Luft befand.
Hanne Orwang schwört, sogar die großformatigen Gemälde sind am Strand entstanden.
Und wir wissen es, weil wir jede Menge Sand in unseren Gemälden haben.
Möglich wurde das durch Farben in Tuben. Vorher musste der Künstler im Atelier das Farbpulver selbst anrühren. Das Skagen-Museum zeigt viele Werke jener Zeit. Gegründet von den Skagen-Malern selbst. 1928 wurde der rote Backsteinbau eröffnet.
Die Maler, die sich hier versammelt haben, haben sich dafür entschieden, ein Museum für ihre Kunst zu machen. Und das ist ja ein bisschen übermütig, nicht wahr? Wir haben so etwas Spezielles gemacht, es muss ein Museum dafür geben. Und sie haben alle, einige ihrer Hauptwerke, das Museum doniert.
Neben den eindrucksvollen Gemälden ist auch der Salon des Hotels zu sehen, in dem die Maler gegessen haben, getrunken, gefeiert und diskutiert. Ein großer Tisch mit geschnitzten Stühlen. Die Wandtäfelung reicht bis zur Decke. Kleine Gemälde an den Wänden, Manch einer hat seine Zeche eben mit Kunst bezahlt. Und in langer Reihe hängen die Porträts der Künstler.
Ein Zimmer wie dieses, wo die Paneelen dekoriert sind, wo die Möbel auch hineingehen, das wird überall auf der Welt mit einem deutschen Wort Gesamtkunstwerk genannt. Es gibt sehr wenige solche Zimmer überall auf der Welt. Und dies ist die schönste.
Im Ort sind auch zwei frühere Wohnhäuser für Besucher offen. Des Malers und Schriftstellers Holger Drachmann und des Künstler-Ehepaares Anker. Beide Häuser wirken, als seien ihre Bewohner gerade mal rausgegangen. Kleine Zimmer, die Originalmöbel, Fotos an den Wänden, eigene Gemälde und Werke befreundeter Maler. Das Skagen-Museum ganz im Norden. Unsere nächste Station ist die kleine Küstenstadt Tyborön, etwa 200 Kilometer südlich von Skagen, Westküste an der Einfahrt zum Limfjord. In der Nordsee vor Tyborön tobte die Schlacht am Skagerrak 1916. Die britische und die deutsche Kriegsflotte trafen aufeinander. 250 Schiffe mit 104.000 Mann Besatzung. Das Seawar-Museum in Tyborön informiert über die Schlacht am Skagerrak und überhaupt den Seekrieg im Ersten Weltkrieg.
Das Turm von U-20, das Boot, das Lusitania versenkte, das haben wir hier.
Am 7. Mai 1915. Der Journalist Knut Jakobsen hat das Seawar-Museum mit aufgebaut und gestaltet.
Ein Schraube von U-20. Und hier haben wir der Periskop von U-20 auch. Kapitänleutnant Schwieger hat hier geguckt, wenn ihr der Lusitania sah. Guck mal hier. Und mit einem Torpedo versenkt. 1198 Menschen kamen ums Leben.
Die Versenkung des britischen Passagierdampfers Lusitania vor der irischen Südküste gilt als eine der größten Schiffskatastrophen der Geschichte. Das U-Boot lief später vor der dänischen Küste auf Grund und wurde gesprengt. Turm, Schraube und Periskop blieben erhalten. Der Turm eines anderen U-Bootes im Museum ist zerfetzt wie eine aufgerissene Fischbüchse. Die meisten Exponate hat der dänische Taucher Gerd Norman Andersen selbst mit seiner Firma vom Meeresgrund geborgen. Seit 60 Jahren taucht er vor der dänischen Küste. Dort liegen jede Menge Wracks aus mehreren Jahrhunderten. Viele hat er erforscht, einige für Museen geborgen. Vor 9 Jahren nun hat der engagierte und geschichtsinteressierte Taucher selbst ein Museum eröffnet. Das Seawar Museum in Tyborön.
Of course, when we discovered the wreck and found the sinks, we want to tell the story for others too.
Wenn sie ein Wrack erkundet und Teile gefunden haben, dann wollten sie die Geschichte erzählen, allen. Dafür ist der Platz hier richtig, denn hier in der Nähe hat die Skagerrak-Schlacht stattgefunden. In England zeigen sie auch was, allerdings durch die englische Brille. In Deutschland ein bisschen, aber die Gegend hier war am nächsten dran. Sie kennen alle Wracks und haben immer mehr echte Geschichten gefunden. Das Museum informiert sachlich über die großen Seeschlachten des Ersten Weltkriegs. Vor Helgoland, an der Doggerbank, am Skagerrak. Da trafen schwimmende Riesen aufeinander, die hier auf Fotos und als Modelle gezeigt werden.
Großkampfschiffe hat man es genannt, sie waren auch groß, über 200 Meter, 210 Meter oder so. Über 1000 Mann Besatzung und um die große Kessel, so heißt man, hat mehr hunderte Männer als Heißer im Schiff gehabt, im Schiffrumpf. Wenn ein Schlag begann, dann hat man die Tür geschlossen. Wenn etwas passierte, dann waren sie wie Ratten gefangen.
Ein zeitgenössisches Gemälde zeigt ein gekentertes, auf der Seite liegendes Schiff. Männer versuchen verzweifelt, durch zu enge Bullaugen herauszuklettern. Das Museum schlägt den Bogen von Marinetechnik und Geschichte zu den Geschichten, wie der des Luftschiffs L-19, das auf der Nordsee notgelandet ist. Ein Fischtrawler in der Nähe, der die Besatzung hätte retten können, drehte ab, denn er hatte in verbotenem Gebiet gefischt, das sollte nicht herauskommen. Vor dem Versinken konnte die Besatzung des Luftschiffs noch Abschiedsbriefe schreiben, die Jahre später als Flaschenpost an der schwedischen Küste angetrieben sind.
Der Kommandant, Kapitänleutnant Löwe, schreibt an seine Frau: Letzte Stunde auf Plattform im Verein mit meinen Leuten in etwa 3 Grad östlich Länge gedenke ich dein. Verzeih mir alles, erziehe unsere Kinder, dein Odo. Hier ist der Segelmarkermat Andreas Busch, meine liebste Frau und mein liebster Alvin. Leider will es Gott, dass wir uns nicht wiedersehen, liebste Frau. Auf Wiedersehen in der ewigen Seligkeit. Nochmals viele herzliche Grüße. Euch allen, Andreas.
Die Opfer zählen hier nicht anonym nach Tausenden, sondern haben ein Gesicht, Name und Familie. Die Skagerrak-Schlacht, im Englischen The Battle of Jutland, war nicht im Skagerrak, sondern südwestlich davor, auf Höhe Tyborön. Vom Nachmittag des 31. Mai 1916 bis zum Morgen des 1. Juni. Die größte Seeschlacht aller Zeiten ließ 25 Schiffe sinken und fast 9000 Menschen sterben. Das Seawar-Museum spricht nicht von Gewinnern oder Verlierern, nicht von Helden oder Feinden.
Everybody is the same here, even the British or German. There are no heroes, there are only victims here, because war is very bad in our eyes.
Alle sind gleich hier, ob britisch oder deutsch. Es gibt keine Helden, nur Opfer. Wir halten Krieg für etwas sehr Schlechtes. Man kann die Briefe lesen von der Luftschiffbesatzung. Krieg ist nicht gut. Für keinen. Das wollen wir zeigen. 2016, zum 100. Jahrestag der Skagerrak-Schlacht, wurde vor dem Museum in den Dünen am Nordseestrand ein Gedenkpark feierlich eröffnet. Der Grafiker und Bildhauer Paul Cederdorf aus dem benachbarten Holstenbro hat ihn entworfen.
I want to make a mini park for everyone that stayed on the fight in the North Sea.
Es soll ein Mahnmal sein für alle, die beim Kampf in der Nordsee gestorben sind, hier in der Nähe. Keine Helden, nein, alle haben verloren. Eine karge, weite Dünenlandschaft, keine Büsche oder Bäume. Der Wind streift durch das hohe Gras auf den Sandhügeln. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern ragen 25 abgeschrägte Granitstelen aus dem Dünensand, wie Bugstäven sinkender Schiffe. Eine Stele für jedes Schiff, das gesunken ist. Die Steine sind ungefähr so in der Düne verteilt, im Verhältnis, so wie die Schiffe auf dem Meeresboden liegen, dass man die Ausmaße erkennen kann. Und die Stele sieht aus wie ein Schiff, das untergeht.
Wenn man jedes Stein ansieht, dann steht es ein Schiffsname und ein Kreuz und ein Ziffer. Und das bedeutet, wie viele Leute von jedem Schiff gestorben sind. Zum Beispiel, es gibt Steine hier mit Ziffern über 1000.
Neben mehreren Stelen stehen schlanke Betonskulpturen, etwa 1,20 Meter große, stilisierte Menschenfiguren, dicht gedrängt, so viele wie mit dem Schiff untergegangen sind. Es sind schon über 500. Mit dem nächsten Geld kommen weitere. Auch wenn es nicht 8.645 werden sollten, ist es ein bewegendes Mahnmal. Die Figuren stehen rund um die Stelen, nicht in Reih und Glied oder wie die Grabsteinreihen auf Soldatenfriedhöfen. Es sieht aus wie Menschen, die um ihr Schiff herumgehen. Das Seawar Museum in Tyborön. Wir durchqueren Nordjütland von West nach Ost. Das ebenfalls recht junge Mjøsgaard-Museum für Archäologie und Ethnologie südlich von Aarhus ist ein ungewöhnliches Gebäude. Der Bau, wie eine breite Schanze, scheint mit dem Hügel zu verschmelzen. Man kann das schräge, mit Gras bewachsene Dach besteigen, sieht von oben auf Wald und Meer. Drinnen dreht sich die Dauerausstellung um Wikinger-, Eisen- und Bronzezeit. Ich beginne mit dem Historiker Henrik Hatt im Nachbau eines bronzezeitlichen Grabhügels, wie man sie in Dänemark häufig auf den Feldern sieht.
These are the people who are more than 3000 years old, who were buried inside a Bronze Age mound just west of Aarhus.
In einem Grabhügel westlich von Aarhus wurden ein alter Mann, eine ältere Frau und ein junger Mann gefunden, 3000 Jahre alt. Basierend auf Skelett und DNA sind lebendig wirkende Figuren entstanden. Sie sehen auch nicht viel anders aus als wir heute. Weil Mecklenburg-Vorpommern noch kein eigenes archäologisches Museum hat, werden neben dem Grabhügel archäologische Funde aus MV präsentiert wie Kronjuwelen. Für Henrik Hatt ist es das Beste, was es aus der Bronzezeit gibt.
These are probably some of the best things you can find from the Bronze Age, really, that we have alone from Mecklenburg. Absolute stunning pieces.
Einmalige Stücke, wie die großen verzierten Dosen, die Frauen vermutlich am Gürtel getragen haben. Wir sehen die Stabdolche von Melz, ein Zwischending von Dolch und Axt, sehen das Horn von Wismar. Schwerter, Armreifen, Dolcher, Halskragen aus Bronze, Tanzringe, die wie Kronen wirken. Alles gefunden in Mecklenburg-Vorpommern. Auch eine spektakuläre, 3300 Jahre alte Bronzeschale auf vier Rädern.
Part of the mythology of the Bronze Age is that the sun has been carried over the sky on a wagon.
In der Mythologie der Bronzezeit fährt die Sonne in einem Wagen über den Himmel. Die Schale ist wohl ein Kultwagen. Deshalb die Räder. Reinhard Wilken aus Röbel ist begeistert.
Sehr anschaulich und sehr modern werden diese Schätze aus der Mecklenburger Heimat, also wirklich toll, präsentiert.
Um 500 vor Christus endet die Bronze, beginnt die Eisenzeit. Der Übergang ist als Moor gestaltet. Unter den Schritten federt der Boden. Und hier liegt der nächste Schatz des Museums.
And down here in the bottom of the book we have sort of the real attraction of the museum, the Gaubelmann, which is the best preserved, the world's best preserved bog body, about 2000 years old.
Der Gaubelmann gilt als am besten erhaltene Moorleiche der Welt, über 2000 Jahre alt. Das Kapitel Eisenzeit beginnt als Inszenierung. Um uns tobt eine Schlacht im Jahr 205 bei Illerup.
Very important for us that people get a fascination and interest before we give them a lot of objects.
Diese Inszenierung soll den Besucher faszinieren, bevor er die historischen Waffen zu sehen kriegt. Denn, so meint Henrik, wer sich nicht bereits für Geschichte interessiert, der schert sich nicht um archäologische Funde. Im nächsten Raum werden die Waffen gezeigt, die nach der Schlacht bei Illerup in einem See vermutlich geopfert wurden.
Actually, we don't know where the people are. We have only found all these weapons, more than 15,000 weapons.
Yeah. 1500 Waffen hat man gefunden, aber keine Menschen. Das moderne Møsgård-Museum bei Aarhus möchte Interesse für Geschichte wecken, genauso auch den Kundigen begeistern. In der Ostsee, südlich der recht großen dänischen Insel Fyn, liegt die kleine Ærø. Der Hauptort Marstal an der Ostspitze hat heute etwa 2000 Einwohner und war doch um 1860 bis 1920 Dänemarks zweitwichtigster Hafen nach Kopenhagen. Der dänische Autor Carsten Jensen hat mit dem Roman »Wir Ertrunkenen« seiner kleinen Heimatstadt Marstal, ihren Bewohnern, vor allem den Seeleuten, ein literarisches Denkmal gesetzt. Angefangen mit einem deutsch-dänischen Seegefecht bei Eckernförde 1849 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs beschreibt er 100 Jahre Geschichte, am Beispiel von Marstal. Seefahrtsgeschichte, Schiffstechnik, dänische Geschichte, ja Weltgeschichte. Und erzählt vom Leben der Menschen in Marstal und der Seeleute aus dem Ort. Ein lesenswertes, spannendes Buch. Heute noch wirken die krummen Gassen mit ihren niedrigen Häuschen so wie vor 150 Jahren. Nur der Straßenbelag ist ein anderer. Fast möchte man erwarten, dass die Romanfiguren um die Ecke kommen. Am Hafen ist ein ganzes Karree historischer Häuser jetzt Seefahrtmuseum. Mit vielen Schiffsmodellen, vor allem Segelschiffen, die einst in den Marstaller Werften gebaut wurden.
Die letzten Großsegler Dänemarks waren hier beheimatet. Die beiden letzten wurden 1934 verkauft. Großsegler 50, 60 Meter. Und er hatte 2000 Tonnen geladen. Damals ein großes Schiff, heute ein Kleinschiff. Aber Großsegler haben wir die Schiffe damals genannt.
Ähnlich wie die beiden deutschen Segelschiffe Pamir, das gesunken ist, und Passat, das bei Travemünde liegt als Museumsschiff. Fotografien zeigen, wie um 1900 der Marstaller Hafen über den Winter vollgestopft war mit 300 Schiffen. Der 76-jährige Erik Krohmann war über viele Jahre Leiter des Museums und selbst Seemann, so wie seine Vorfahren.
Mein Großvater wurde 1873 geboren und gleich, wenn er konfirmiert war, kam er zu See und hat ein Heuer bekommen auf einen Südamerika-Fahrer. Und damals kamen die Südamerika-Fahrer meistens nur nach Hause, jede 4 Jahre. Und mein Großvater war 14 Jahre alt, wenn ich auf Wiedersehen gesagt habe. Er war Schiffsjunge und kam zurück mit dem Schiff 4 Jahre später als Matrose. Und dann kam er auf Navigationsschule.
Diese Navigationsschule in Marstal gibt es immer noch. Danach hat der Großvater ein eigenes Schiff bauen lassen und segelte in die Welt. Auch solche Geschichten erzählt das Museum. Obwohl es schon lange Dampfschiffe gab, waren noch bis 1941 Marstaler Segelschiffe unterwegs. Man hatte sich Nischen gesucht, erzählt der Historiker Carsten Hermansen.
Eine von den speziellen Nischen war der Newfoundland Trade. Und die Schiffe aus Marstal, sie segelten nach Kanada und hatten Fisch zum Europa gebracht. Und dann die andere Wege war es oftmals Salz für die Konservierung, die Fisch.
Der Schoner Bonavista, einer von vielen dieser Bauart aus den Marstaler Werften, wurde restauriert und liegt draußen am Kai. Drinnen im Museum stehen wir auf einem Stück des alten Decks.
Es ist die originale Kabüsse, wo man die Küche hatte. Auf Bonavista steht da. Bonavista war in 1914 gebaut in Marstal.
Und das ist die ganze Kombüse, mehr nicht?
Ja.
Diese Kombüse ist eigentlich nur ein Bretterverschlag an Deck. Darin ein kleiner Kohleherd mit 2 Kochplatten, etwas Gerät an der Wand, Messer, Kellen und eine Kiste für Lebensmittel. Das musste reichen, um die Mannschaft zu versorgen. Ein paar Jahrzehnte später, eine Kajüte des Küstenmotorschiffs Dora und das Steuerhaus mit einer perfekten Illusion. Das Schiff scheint in den Wellen zu rollen.
Sind wir in eine Kümo. Wir stehen in dem Steuerhaus und du kannst ein bisschen krank werden, seekrank, wenn du im Fenster sehen. Das ist die originale Steuerhaus aus Dora.
Das Seefahrtmuseum zeigt auch eine beeindruckende Kunstsammlung. Gemälde von Carl Rasmussen. 1841 auf Ærø geboren, ging zur Ausbildung nach Kopenhagen und wurde später berühmt als Marine- und Grönlandmaler. Sehr detailgetreu bildete er die Schiffe seiner Zeit ab.
Und dann sehen wir immer die Dampfschiffe im Hintergrund. Viele, viele Exempel. Hier, wir existieren in einer Zeit mit dem Segelschiffe als Frachtschiffe, aber die Modernität erwartet im Hintergrund.
Als 30-Jähriger kam er nach Grönland. Wir sehen stimmungsvolle Grönlandbilder, Fjordlandschaften, Jäger auf Skiern oder im Boot, fröhliche, tanzende Grönländer. Und wir sehen auch dramatische Szenen auf dem Meer, wie dieses Gemälde. 2 Männer allein in einem Boot, der Sturm hat das Segel zerfetzt, Brecher toben übers Deck. Im Hintergrund ein Schiff mit geblähten Segeln, dem es offensichtlich besser geht. Ob es wohl zu Hilfe kommt? Ja, so war es, sagt Erik.
Es ist, wie du dort bist. Also es ist so genau gemalt, so nur ein Seemann kann es machen. Er ist auch zur See gewesen als junger Mann und hat das erlebt, 1867. Nur ein Künstler, der zur See gewesen ist, kann sowas machen. So, er ist einmalig.
Auch das Altarbild in der Marstaler Kirche stammt von Rasmussen. Jesus hat das Gesicht eines Zimmermanns aus Marstal und auch dessen Jünger sind Männer aus dem Ort. Das Seefahrtsmuseum in Marstal wurde schon vor fast 100 Jahren gegründet und ist ein besonderes. Man kann fast ewige Zeit darin zubringen und immer noch was entdecken. Auch die früheren Werkstätten draußen am Kai gehören dazu und der restaurierte Schoner Bonavista. Alles betreut und am Leben erhalten vom Museumsverein, in dem wohl halb Marstal mitmacht. Und wenn Sie vor Ihrem Besuch den Roman gelesen haben, Wir Ertrunkenen, dann wird Ihnen manches bekannt vorkommen in Marstall.
Eva Fürzlaff war unterwegs in besonderen Museen in Dänemark.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.